HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute der Schauspieler Axel Milberg. Er war lange am Theater, ist bekannt durch nationale und internationale Filme und den ARD-Tatortfreunden bestens bekannt, unter anderem als Kommissar Klaus Borowski, der in Kiel ermittelt. Herzlich willkommen, Axel Milberg.
Hallo, Frau Röder.
Herr Milberg, Sie haben sich jetzt an was Neues gewagt und haben einen Roman geschrieben, Titel Düsternbrook. Und der hat auch was mit Kiel zu tun. So heißt nämlich die Gegend, in der Sie aufgewachsen sind. Also ein autobiografisch gespickter Roman. Keine Autobiografie, darauf legen Sie Wert.
Ja, tatsächlich. Düsternbrook, also der dunkle Wald, ist eben eine Wohngegend mitten in Kiel am Westufer der Kieler Förde gelegen, ein Hang. Und neben diesem Wald gibt es Villen, Mietshäuser, Gärten, Straßen, Alleen. Und dort bin ich aufgewachsen. Und aus den einzelnen Erinnerungen hat sich dann tatsächlich ein Roman entwickelt.
Waldhäuser, Gärten, Alleen, klingt sehr bürgerlich.
Es ist eine bürgerliche Gegend, ohne Zweifel. Und Familien, Universitätsangestellte, Ärzte, Anwälte, es gibt einen Tennisplatz, es gibt eine Klinik. Also eigentlich eine angenehme, vollständige Welt im Kleinen.
Eigentlich. Was es mit dem eigentlich auf sich hat, darüber sprechen wir gleich noch. Wie kam es dazu, einen Roman zu schreiben? Was hat Sie dazu bewogen?
Es drängte eigentlich mich, fast möchte ich sagen, schon immer zu schreiben. Ich habe auch geschrieben, wie ich 17, 19, 21 war und hörte abrupt auf an dem Tag, als ich auf der Falkenberg-Schule aufgenommen worden bin, als Schauspielschüler in München. Und wechselte sozusagen die Ausdrucksform. Ich spielte, ich interpretierte Rollen. Und nun aber wurde das innere Klopfen irgendwie doch stärker und es drängten sich mir Geschichten in die Erinnerung, Begegnungen mit Menschen, Merkwürdigkeiten, auch Rätsel, die ich nicht zurecht verstand und denen ich beim Schreiben auf die Spur kommen wollte.
Sie sind jetzt 62, Herr Milberg. Hat das vielleicht auch etwas mit dem Alter zu tun, dass man doch in reiferen Jahren auch gerne zurückblickt oder einem da Kindheits- und Jugenderinnerungen immer wieder einfallen?
Naja, das hört man natürlich nicht so gerne, Alter und reifere Jahre und zurückblicken. Aber sagen wir mal so, ich habe gemerkt, ich sage auch jetzt mal einen Film ab, den ich vielleicht sonst gerne gedreht hätte oder zwei Filme. Ich habe an dem Roman 2,5 Jahre geschrieben und habe mich da tatsächlich etwas zurückgezogen, weil ich einfach es so wichtig für mich fand, zu erzählen und zu schreiben und mir eigentlich einen Lebenswunsch tatsächlich damit erfüllt habe, ein Buch zu schreiben oder anders gesagt, das erste Buch zu schreiben.
Ja. Ich empfinde Ihren Roman auch als eine Chronik der 60er und 70er Jahre, also so Stimmungen, die Sie eingefangen haben aus Ihrem Umfeld. Und Sie schreiben dann auch immer in der jeweiligen Altersstufe, in der Sie sich gerade befinden. War das Absicht?
Ja, das war Absicht. Natürlich. Es war tatsächlich mir ganz wichtig. Und da half mir aber auch der Schauspieler und die Technik des Schauspielers, mich wieder zu verwandeln, zurückzuverwandeln in den 3-, 5-, 9-jährigen, 13-jährigen, der dort etwas erlebt oder beobachtet, dem etwas passiert und aus seinem Blick, aus seiner Möglichkeit etwas zu verstehen, wollte ich die Geschichten erzählen, nicht erklären, jetzt klug und erwachsen und im Nachhinein mit einer großen Übersicht. In dem Sinne ist es auch, Ihre Beobachtung ist sicher richtig, es ist eine Chronik, aber das war nicht die Absicht, sondern wenn ich in die Details hineingehe, wie roch es, wie war die Temperatur an diesem Tag, das Wetter, fror ich, schwitzte ich, war ich außer Atem. Also das Buch ist sehr physisch und dieses Kind, was zufälligerweise Axel Milberg heißt und in Kiel lebt, diesen Menschen, dem dieses Kind begegnet, auch eine eigene Stimme und einen eigenen Körper zu geben und diese verschiedenen Wesen aufeinander loszulassen.
Irgendwie trägt man ja das innere Kind immer mit sich, auch als erwachsener oder reifer Mensch, auch wenn Sie den Ausdruck nicht mögen. Empfinden Sie das auch so?
Ja, besonders natürlich durch den Beruf des Schauspielers ist das nicht abgekapselt, sondern das ist schon auch das Material, mit dem der Schauspieler arbeitet. Der rasche Zugang zu Emotionen basiert ja oft auch auf den Erinnerungen, die man hat. Und man muss sich auskennen, eigentlich in dem frühen Leben, nicht in psychoanalytischer Hinsicht, aber in dem Sinne, es ist mir alles leicht zugänglich. Der Schrecken und die Freude und der Übermut. Ich bin Kind, ich bin Vater, ich werde Großvater. Das sind verschiedene Rollen, aber auch verschiedene Stimmen in mir und in uns allen übrigens. Wir sind eben nicht nur eine Stimme und ein Mensch, sondern in uns ist ein Chor angetreten und mal tritt diese Stimme in uns hervor und mal jene. Ich bin also auch die Stimme meiner Eltern, einer vergessenen Tante, meiner Geschwister, frühe strenge Lehrer. Je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden, kommt einer nach vorne und spricht aus uns.
Also mehr oder weniger sind wir dann alle multiple Persönlichkeiten.
Das
je nachdem, wer sich nach vorne drängt.
Ja, das ist so. Und wenn wir das wissen, können wir auch mit Konflikten besser umgehen und sagen, oh, guck mal, da ist das kindliche Ich, das von seiner Mutter abgewiesen wurde und das jetzt in der Partnerschaft schlimme Dinge gerade anrichtet und etwas Zerstörerisches hat. Aber eigentlich ist die eigentliche nackte Aussage, nimm mich in den Arm, hab mich lieb, liebe mich um meiner selbst willen, ohne Bedingungen, ich habe Angst verlassen zu werden und so weiter.
Axel Milberg ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und er spricht über die Hintergründe seines Romans. Düsternbrook heißt er und Düsternbrook, so heißt die Gegend in Kiel, wo Sie, Axel Milberg, aufgewachsen sind. Angeblich, das habe ich gelesen in irgendeinem Interview mit Ihnen, haben Sie den Roman nur mit zwei Daumen geschrieben bzw. getippt. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Das hat so angefangen und dann konnte ich auch nicht mehr ändern. Ich habe auf dem iPad geschrieben. Ich habe auch häufig nachts geschrieben oder sehr früh am Morgen. Und ich konnte einfach dann nicht auf eine externe Tastatur wechseln. Das heißt, ich hielt mit den restlichen 7, 8 Fingern das iPad und tippte mit zwei Daumen in rasender Geschwindigkeit sehr schnell die einzelnen Kapitel und habe dann über 2,5 Jahre an den Texten gefeilt und sie neu strukturiert und gestrichen und etwas Neues kam dazu. Und mein armer Lektor im Piper Verlag, der hat also immer wieder einzelne Mails bekommen mit den insgesamt 50 Kapiteln. Und das hieß aber auch, wenn ich eine Korrektur machte, habe ich überschrieben. Die Fassung davor war für immer verschollen.
Da waren Sie sich sehr sicher, dass Sie die nicht mehr haben wollen.
Naja, ich war mir lange sicher. Und gegen Ende, und dann war es auch notwendig, mir sozusagen die Arbeit zu entreißen, merkte ich, dass ich auch gegen die eigene Lesegewohnheit meine Texte anverbessere. Ja, und da war dann die neue Fassung nicht unbedingt besser als die Vorgängerfassung. Und dann war es Zeit, abzugeben und aufzuhören und es mir entreißen zu lassen.
Dafür hat man ja auch einen netten Lektor, der das dann in die Hände nimmt.
Ja.
Axel Milberg, Sie sagten eben, Sie haben nachts geschrieben. Schlafen Sie etwa nicht gut?
Ich habe öfters doch so zwischen, ich sag mal, 3:30 und 5 wachgelegen. Und wenn ich vorher noch gegrübelt habe und ins Leere gebrütet habe oder mir kleine Quizaufgaben gestellt habe, die ich dann gelöst habe, um wieder einschlafen zu können, habe ich diesmal eben in dieser Zeit zum iPad gegriffen. In vollkommener Dunkelheit des Schlafzimmers, neben mir lag meine Frau und schlief weiter, habe ich dann aber klack, 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 klack geschrieben.
Sie haben gegrübelt über den Roman oder sind Sie auch so ein grüblerischer Typ, der sobald es dunkel wird, quasi die Gespenster in Anführungsstrichen vor sich sieht?
Es gibt Nächte, wo ich grübel und das
worüber?
Bringt nichts. Das sage ich Ihnen nicht, Frau Röder. Das Gute daran ist, ich weiß inzwischen, sobald das Tageslicht ins Zimmer fällt, ist es vorbei mit dem Grübeln. Und ich freue mich, dass das sich nicht auf den Tag überträgt.
Na gut, den versäumten Schlaf können Sie ja dann tagsüber nachholen durch ein Nickerchen oder Ähnliches. Machen Sie das?
Das kann ich auch in der Mittagspause an Drehtagen 20 Minuten tief ohnmachtsähnlich zu schlafen. Das hat meine Mutter auch schon immer gemacht. Der berühmte Mittagsschlaf in unserem Haus. Zwischen 13 und 15 Uhr durfte mich kein Freund besuchen. Ich wurde gezwungen, ihn auch zu machen, den Mittagsschlaf. Und oft war das sehr schwer für mich als Kind, weil ich dachte, oh, jetzt beginnt sozusagen ein neuer Tag. Und all das Schöne, das Spielen mit den Freunden, ist jetzt gerade in dieser Zeit passiert. Ja, während ich schlief. Ich habe das Wichtigste am Tag eigentlich versäumt und verschlafen. Das war nicht nett von meiner Mutter.
Ja, wie ist das möglich? Sie haben einen Bruder noch, eine Schwester, sind der Jüngste in der Familie gewesen. Ihr Vater war Rechtsanwalt, Ihre Mutter Ärztin, allerdings nicht mehr praktizierend. Wahrscheinlich der Kinder wegen, wie das damals als Hausfrau üblich war.
Ja.
Dann war Ihre Mutter ja den ganzen Tag zu Hause und auch Ihre Geschwister. Wie war das dann möglich für Sie, Mittagsschlaf zu machen und die Kinder, es waren ja dann nicht nur Sie, sondern drei Kinder, so ruhig zu halten?
Wir waren wahrscheinlich irgendwie vereinzelt in unsere Zimmer gesteckt worden. Nichts Schlimmes dabei. Ja? Dieses Warten oder so, das erzeugt auch Sehnsucht überhaupt. War diese Kindheit angefüllt mit Warten oder Sehnsucht haben nach etwas, was man nicht hat. Und diese andere Lebensform früher hat aber eben durch die Sehnsucht auch Fantasie angeregt. Fantasie und das, wonach du dich gesehnt hast, ungeheuer aufgewertet.
Ja,
ja,
das,
weil
was nicht
Wünsche
da ist.
Wurden nicht sofort erfüllt.
Ja.
Und zwischen Wunsch und Wunscherfüllung konnten Monate vergehen. Und du hast dadurch den Gegenstand, das Objekt deiner Begierde, magisch aufgeladen. Das ist ein zentrales Motiv auch dieses Buches.
Kann ich gut nachvollziehen. Jetzt sind Sie ja privilegiert aufgewachsen, kann man schon so sagen. Sind auch regelmäßig in Urlaub gefahren, mal in die Berge, mal an die See, dann auf eine spanische Ferieninsel. Putzfraueninsel, sagte Ihre Mutter. Also Sie konnten schon Dinge machen, die für andere in Ihrem Alter nicht selbstverständlich waren. Wonach hatten Sie dann Sehnsucht?
Also so dolle und so dicke ging es uns da nicht. Es wurde schon auch die Mark umgedreht. Damals diese Bemerkung meiner Mutter über Mallorca war ja tatsächlich der Beiname der Insel, die dann aber sehr geliebt wurde, um das gleich dazu zu sagen. Es gibt einen Hauch von Dünkel in dieser Gesellschaft, die ich als Mittelklasse bezeichnen würde. Es ist auch mein Kampf oder meine Abwehr, gegen diesen Dünkel zu spüren. Und das
ich erinnere mich an einen Satz. Da sagt Ihre Mutter, Axel, du musst wissen, wir sind etwas Besseres. Und Sie wundern sich dann als Kind, wenn Sie ja etwas Besseres sind, warum werden Sie dann von Ihrer Mutter nicht als etwas Besseres behandelt?
Ja, es stimmt. Also es gibt natürlich Überspitzungen, deswegen auch nicht Autobiografie, sondern Roman, Beschreibungen einer Gesellschaft in der Nachkriegszeit, 20 Jahre nach Kriegsende, baut sich eine bürgerliche Familie, ein Idyll. Die Kindheit wird als behütet bezeichnet. Meistens ist ja das extreme Anlass, ein Buch zu schreiben. Aber die Mittellage, das Harmlose, das scheinbar Ungefährdete, findet keinen Ausdruck. Und das ist mir beim Schreiben aber erst klar geworden. Zum Dünkel darf ich noch etwas sagen.
Ja.
Meine Großmutter hatte sich scheiden lassen und zieht zwei Kinder in der Zeit des Krieges auf. Meine Mutter studiert Medizin, wird Ärztin und ist dort auch erfolgreich und lernt aus einer etwas anderen Welt meinen Vater kennen. Und sie hatte natürlich ein großes Interesse daran, diese verzauberte Welt ein bisschen zu erhalten. Und da ist natürlich eher dann auch dieses Elitäre zu sehen als jemand, wie bei meinem Vater, der selbstverständlich von einem Gut aus der Nähe von Kiel mit diesen etwas privilegierten Situationen vertraut war.
Obwohl das ja auch Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre üblich war, dass die Kinderchen nett und adrett sind. Es durfte kein Fleck irgendwo sein, auch im übertragenen Sinne. Also immer vorzeigbare Familien und das Ideal der Hausfrau war ja auch das. Es gab ja nichts anderes, an dem sich die Frau messen konnte.
Absolut. Und die Schilderung der bürgerlichen Fassade hat mich aber nicht lange aufgehalten beim Schreiben, sondern eher die Brüche oder die kleinen Details dazwischen, die eben auf eine andere Weise mir zeigten, was die Wirklichkeit ist oder die Wahrheit hinter dem bunten Auftritt.
Dann lassen Sie uns in der nächsten Runde darüber reden. Düsternbrook heißt der Roman und die erste Musik stammt aus dem Zyklus Das Lied von der Erde von Gustav Mahler.
Ja.
Es ist das Stück von der Jugend mit James King. Warum haben Sie sich das ausgewählt?
Gustav Mahler war und ist eigentlich mein Lieblingskomponist und in jedem Takt meine ich zu hören, also ich zitiere jetzt sozusagen aus der Erinnerung irgendwie einen musikwissenschaftlichen Aspekt, der aber ihn, glaube ich, gut und knapp beschreibt, der Schrei der individuellen Seele vor dem Anbruch des Massenzeitalters. Es ist nochmal der Versuch, einen Zusammenhang herzustellen mit dem 19. Jahrhundert, mit einer Melodie, die funktioniert, die durchgehalten werden kann, aber dauernd gibt es Brüche, Störungen, Verletzungen, die uns das nicht mehr ermöglichen. Es bleiben eigentlich nur Stücke und Fragmente übrig. Und das klingt auch in dieser Musik an.
Mitten in dem kleinen Teich steht ein Pavillon aus grünen und aus weißem Porzellan. Wie der Rücken eines Tigers wird die Brücke sich aus in den Häuschen sitzen Freunde, schön gekleidet, trinken Wein. Manche schreiben Verse nieder. Ihre Sonne begleiten riechet, ihr seid der Blitz zum Hocken, lustig tief im Nacken.
Das war James King mit einem Lied aus dem Zyklus Das Lied von der Erde. Dieses war das Stück von der Jugend und geschrieben hat es Gustav Mahler. Axel Milberg, Sie verehren ihn sehr. Und Sie selbst haben ja auch Klavier gelernt. Beschreiben Sie auch in Ihrem Roman Düsternbrook, wie Sie in den Klavierunterricht gehen von Ihrer Klavierlehrerin. Sind Sie gerne gegangen?
Nein. Also es hat 5 Jahre gedauert und dann ging ich gerne. Mhm. Und schon nach 5 Jahren ging ich gerne zum Klavierunterricht und setzte mich freiwillig ans Klavier. Und es ist meiner Mutter zu verdanken, tatsächlich wieder einmal, dass ich durchgehalten habe. Sie hat mich eigentlich gezwungen und hat auch immer den Satz gesagt, du wirst mir dafür nochmal dankbar sein. Aber sie hatte recht.
Spielen Sie heute auch noch regelmäßig?
Zu selten. Ich bin jetzt auch, weiß Gott, nicht zu pianistischen Qualitäten emporgestiegen, aber das ist ein großer Genuss, wenn man Emotionen mit der Musik ausdrücken kann.
Axel Milberg ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und er ermittelt unter anderem seit 16 Jahren für den ARD Tatort als anfangs grantelnder Kommissar Klaus Borowski. Das ist ein Typ, der sehr ruhig spricht, gewissenhaft, ähnlich wie Sie ja auch, und überzeugend. Warum hat Sie diese Rolle angesprochen?
Diese Rolle war so vorgegeben, als ich 2002 im Stahlnetz in Hannover einen Kommissar spielte, einmal, der Klaus Borowski hieß. Ein Soziopath, kann man sagen, nicht teamfähig, cholerisch, unangenehm. Und es gibt ja im Englischen Sprachraum diesen Begriff Love-to-Hate-Character. Ah, ja. Also Figuren, die es ablehnen, sozial geschmeidig zu sein und zu gefallen, sondern immer die Wahrheit sagen, aber irgendwie einen genialen Instinkt haben, zum Beispiel bei der Lösung von Kriminalfällen. Und so eine Figur war das und dieser wurde dann von Hannover nach Kiel versetzt. Aber er ist freundlich geworden, ein freundlicher Mensch.
Inzwischen, ja, er hat anfangs ein bisschen gekrantelt. Nicht geschmeidig sein, nicht jedem gefallen wollen. Ich vermute mal, das ist auch etwas, was Sie, Axel Milberg, persönlich bevorzugen. Als Sie Kind waren, da hatte Ihnen jemand was reingeschrieben in das Poesiealbum, einen Vers von Schiller.
Ja, mach es wenigen recht, vielen gefallen ist schlimm. Dies schrieb dir dein Schulfreund, bom, bom, bom. Möglicherweise haben seine Eltern ihm dabei geholfen, diesen Spruch auszuwählen. Ich finde den wichtig, ich finde ihn gut und ich muss sagen, ich kämpfe dagegen an, es allen recht machen zu wollen. Ich will eigentlich Harmonie und Frieden und so weiter. Also es ist ein ewiger Kampf zum eigenen vorzustoßen und auch Konflikte auszuhalten.
Na, Harmonie ist ja an sich nichts Schlechtes, nur wenn es das eigene Ich unterdrückt, dann wird es schon böse.
Aber das ist ja ein ewiger Konflikt sozusagen, das Individuum und die Gruppe und wie kommt man miteinander klar. Das spiegelt sich sicher auch in diesen Kapiteln wieder, also Nähe und Distanz, das Alleinsein und das Werben um Freundschaft, das ist ja gerade in diesem Alter zwischen 13 und 20 ein großes Thema.
Gibt es noch Freunde von früher aus dieser Zeit?
Es gibt tatsächlich alte Freunde aus der Zeit, aber auch neue. Durch die Dreharbeiten haben sich neue Freundschaften ergeben mit Kielern oder Freunden, die eben in Schleswig-Holstein wohnen.
Auch aus der Branche?
Ich habe auch einen guten Freund, der Regisseur ist in der Nähe von Kiel. Und das führt dazu, dass ich also Kiel vollkommen neu sehe und neu erlebe und auch an all die Plätze komme, die ich früher nicht besucht habe.
Ja, Sie beschreiben einige Plätze in dem Buch, wo Sie früher lang gegangen sind mit Ihrer Mutter in die Stadt, dann mit dem Bus, dann ins Kaufhaus, in die Schule und zum Tennisplatz. All das, was Sie so gemacht haben. Und ich glaube, Ihre Mutter war, Sie beschreiben es ja auch im Buch, doch eine recht temperamentvolle Frau.
Ja, so war sie. Ich finde es aber auch irgendwie toll. Sie hat den ganzen Tag auch geredet, von früh bis spät und sich wahnsinnig engagiert, während mein Vater sich, so waren die Rollen wahrscheinlich auch häufig verteilt, zurückhielt und an seinem Hals hingen dann am Abend die Kinder und fanden den Papa ganz herrlich, weil er nicht rumerzog.
Ja, der war ja einen ganzen Tag weg in seiner Rechtsanwaltspraxis und ging auf die Jagd. Das war ja nichts Ungewöhnliches. Das gehörte ja auch irgendwie zum guten Ton bei Leuten, die es zu was gebracht haben.
Naja, das war gar nicht der Grund bei ihm. Der kommt ja von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Der ist als Jugendlicher schon zur Jagd gegangen. Da war das ganz naheliegend. Das war also weniger irgendwie aus Renommiergründen.
Allerdings kam ja bei Ihnen meist Wild auf den Tisch.
Ja, dieses Wild, das wurde natürlich dann eingefroren in der Kühltruhe und meine Mutter hat dann immer mal was hochgeholt und es zubereitet. Und wir haben die Schrotkugeln an den Tellerrand geschoben, mit den Federn noch dran, die in den Tierkörper eingedrungen sind.
Essen Sie denn heute noch Fleisch?
Wenig. Gerade unsere vier Söhne sind alle Vegetarier.
Tja, ob das mit der Jagd des Großvaters zu tun hatte, sei dahingestellt. Aber es ist ja inzwischen eine Ernährungsform, die sich durchsetzt, vegetarisch oder sich sogar vegan zu ernähren.
Ja, und es gibt auch nicht mehr so diese Prägung, dass die als Kinder so an sich viel Fleisch gegessen haben, wo man sich dann so schwer davon trennen kann.
Ja, Axel Milberg ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und erzählt von seinem Roman Düsternbrook, das ist die Gegend in Kiel, wo er aufgewachsen ist. Und da beschreiben Sie auch, Herr Milberg, es gab natürlich Dia-Abende bei Ihnen zu Hause. Ja, das war ganz groß in den 70er Jahren, ich erinnere mich auch. Und Ihre Eltern haben zum Essen eingeladen, denn es war ja damals auch nicht üblich, nach draußen in Restaurants zu gehen und sich dort zu treffen. Es gab ja kaum was, wo man hingehen konnte. Im Norden wahrscheinlich erst recht nicht.
Genau. Also als ich Kiel verlassen habe, um nach München zu ziehen, gab es einen Chinesen, ja, und ein französisches Restaurant, La Bonne Auberge. Und damit war im Grunde alles abgedeckt.
Ja, ja. Ja. Naja, es war auch üblich, dass eben nach Hause eingeladen wurde, ja, gerade auch für Geschäftsleute, also dass dann die Dame des Hauses ihre Kochkünste natürlich auch beweisen wollte. Und das beschreiben sie auch sehr schön, wenn ihre Eltern Gäste erwartet haben, mal Partys mit Cocktails und Salzstangen, mal dann diese Abendessen, wo sie als Kinder dann verschwinden mussten, wenn die Gäste, ja, kamen, sich kurz noch zeigen durften,
ja,
und dann verschwinden mussten.
Uns wurde in die Backen gekniffen, ja, damit wir rote Wangen haben und gesund aussahen. Und kurz vorgezeigt und dann ab mit euch ins Bett oder in die anderen Räume oder in einen anderen Raum, wo wir dann lauerten, ob einer der Gäste eine Tafel Schokolade mitgebracht hat.
Kleine. Ja, das war damals auch üblich, ja, ne? Für die Kinder was mitzubringen.
Ja.
Ihre Mutter war keine Jägerin, allerdings dafür Sammlerin. Und sie hat wohl jede Menge Antiquitäten gesammelt. Waren das tatsächlich welche? Hat sich das im Nachhinein auch so rausgestellt? Oder wurde ihre Mutter auch übers Ohr gehauen?
Ja, sie wurde eigentlich übers Ohr gehauen. Also durch ihre Freude an diesen Dingen sahen wir natürlich auch selig auf diese Kostbarkeiten und Museumsstücke und gibt's eigentlich gar nicht. Und dass sowas in den Handel überhaupt gekommen ist und was für ein Glück. Und der Händler hat ja keine Ahnung, eine Trouvaille. Und hat dann bei manchen Gegenständen auch unten eine Preisvorstellung draufgeklebt. 2000 Mark werdet ihr eines Tages mal dafür kriegen und so weiter. Also man ahnt es schon, es war alles ganz anders. Es waren eigentlich, ich will nicht sagen Ladenhüter, aber vieles sah ganz hübsch aus, hat aber einen geringen Wert gehabt. Mhm. Und spätestens als wir das Haus dann auflösten und verkauften, meine Geschwister und ich, war uns klar, das bringt einen Bruchteil, vielleicht ein Zehntel von dem, was wir glaubten, dafür erlösen zu können. Und dann haben wir aber sofort alle das Gefühl gehabt, ach Gott, es hat sie glücklich gemacht, also
ja,
bitte.
Es hat ihr Spaß gemacht. Ist denn diese, ja, Sammelleidenschaft, Herr Milberg, auf Sie abgefärbt?
Nicht so extrem, nein. Also wir sammeln schon, aber eher doch meine Frau. Und da ist ein Riesendurcheinander bei uns von auch verschiedenen Haushalten und Zeiten unseres Lebens zusammengekommen, auch von vielen Reisen. Aber uns ist klar, vieles ist Tinef. Ja? Also es hat keinen Wert jetzt im Handel. Aber unser Herz hängt dran, weil es an irgendeine Geschichte, irgendein Abenteuer unseres Lebens erinnert.
Also da scheinen ja doch Parallelen, ja, zu sein. Die Museumsleidenschaft, die Antiquitätenleidenschaft, ja, ihrer Mutter und ihre Frau, die Kunsthistorikerin ist. Oder also, ist das Zufall?
Ja, nun sind sie sicherlich ganz unterschiedliche Wesen, meine Mutter und meine Frau. Aber in bestimmten Dingen suche ich sicherlich auch, sagen wir mal, Themen, die mich fesseln nach wie vor. Das draufschauen können auf Bilder und auf Kunst, Kunstgegenstände, Geschichte, Literatur, das ist sicherlich in meiner Kindheit angelegt gewesen. Mhm. Meine Mutter war ungeheuer wissbegierig bis zum letzten Tag ihres Lebens. Und diese Wissbegier, die hat meine Frau auch. Und das ist etwas, was ich auch als Eigenschaft enorm wichtig finde.
Axel Milberg, der Schauspieler alias Kommissar Klaus Borowski, ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Kommen wir nochmal auch auf Ihre Jugend zurück. Da beschreiben Sie, wie Erich van Däniken mal an Ihrer Schule war und wie das ja schon ein bisschen Ihre Vorstellungen von den Außerirdischen und ob und wie sie auf die Erde kommen, verrückt hat.
Genau, also um dem Hörer nochmal klarzumachen, wenn wir von Axel Milberg sprechen, dem Kind, wir sprechen von einer Romanfigur, die verwirrenderweise tatsächlich auch meinen Namen hat und in Kiel aufgewachsen ist. Nicht alles ist genauso gewesen, aber Erich von Däniken kam tatsächlich im September 1971 in die Aula der Kieler Gelehrtenschule und stellte sein Buch vor, Erinnerungen an die Zukunft. Ich habe das noch zu Hause leicht zerfleddert, das habe ich damals natürlich gleich gekauft Und im Roman entwickelt sich dann eine steile These, die der jugendliche Axel daraufhin entwickelt, und tiefes Misstrauen gegen die Menschen um ihn herum. Und er fragt sich, ob denn die Norddeutschen, ob die Kieler nicht alle Aliens sind. Vieles spricht dafür. Die leeren Kirchen, das Desinteresse an Mode, die langen Gespräche über Witterung, Gewitter und Wolkenbildung, die die Norddeutschen ja führen, verraten doch eigentlich ein unnatürlich großes Interesse an dem Klima, was eigentlich dafür spricht, jemand bereitet einen langen Rückflug in eine ferne Galaxie vor. Also, wer ist ein Alien? Wer ist ein Außerirdischer und wer ist Norddeutscher? Sie sind schwer voneinander zu unterscheiden. Und nun geht dieser Axel mit einer Gruppe ähnlich verunsicherter Freunde auf die Suche und geht dieser Frage nach.
Naja, mal sehen, was dabei herausgekommen ist. Bleiben wir erstmal noch ein bisschen im Weltraum. Ein Wunsch von Ihnen, Space Oddity. Von David Bowie, ja, der hat ja schon eingeschlagen damals, Herr Bowie. Bei Ihnen auch?
Absolut. Und das war ein großes Thema. 1969 war die Mondlandung und heute wird es wieder komischerweise zum Thema, außerhalb der Erde zu leben, den Mars zu bevölkern, Techniken zu entwickeln, in großer Geschwindigkeit Abstand gewinnen zu können von der Erde. Und eine dieser Stimmen, die das spielerisch auflöst, ist die von David Bowie.
And I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom.
Space Oddity mit David Bowie. Ein Wunsch von Axel Milberg, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur und seinen Roman Düsternbrook vorstellt. Düsternbrook ist ein Wohngebiet in Kiel, in dem einige Jungs auf unerklärliche Weise verschwinden. Was es damit auf sich hat, wollen wir natürlich hier nicht verraten. Es ist ja wahrscheinlich auch ein Teil des Romans, Herr Milberg, in dem Sie von Ihren Erinnerungen abgewichen sind und ins, ja, Romanige hineingeglitten sind. Stimmt das?
Naja, es gab tatsächlich ja immer so Gerüchte, Mitschnacker nannte man Menschen, die Kinder entführen wollen und Böses im Sinn haben. Kennengelernt habe ich keinen. Aber sie geisterten herum in den Ermahnungen der Eltern, der Mutter.
Geh mit niemand Fremden mit.
Ja, im Radio hörte man irgendwie, Kinder waren verschwunden in einem Zeltlager. Meistens waren sie irgendwie ausgebüxt und tauchten später wieder auf. Aber ich musste in dem Roman auch eine Gegenwelt kreieren. Es gibt also nicht nur das erzählerische Ich, sondern auch ein R. Ein Mensch, den wir nicht näher kennenlernen, nur beobachten dürfen bei seinen Vorbereitungen auf Verbrechen. Und das ist so ein bisschen ein Cliffhanger, wohin das führt. Wer das Buch aufmerksam liest, bekommt Spuren gelegt. Es kann nicht nur das Idyll alles sein. Und wenn man als Kind häufig hört, du wächst behütet auf, fragst du dich natürlich irgendwann, vor was wollt ihr mich denn behüten?
Ja, das sagten Sie eben schon mal. Irgendwo müssen Sie ja eine Form der Bedrohung gespürt haben, Herr Milberg. Also ich schätze jetzt mal, wenn Sie 56 geboren sind, dann waren Sie Anfang der 60er Jahre ja Schulkind, sind gerade in die Schule gekommen. Und das war ja auch schon eine bedrohliche Weltlage damals. Also Kuba-Krise, der dritte Weltkrieg wäre fast ausgebrochen. Ich glaube schon, dass Kinder das auch spüren in dem Alter, auch wenn nicht drüber gesprochen wird.
Ja, absolut. Überall gab es das. Ja, Kennedy wurde ermordet. Es gab Aufsteller in der Holstenstraße, der Fußgängerzone in Kiel mit Folteropfern, die mich schockiert haben. Es gab schlimme Details, die auch natürlich die Neugier weckten. Es gab auch entstellte Menschen, vom Krieg entstellte Menschen. Ich erinnere mich noch an einen Gärtner hinter einer Hecke, dem das Gesicht fehlte und den ich da immer mal wieder im Garten arbeiten sah. Und da entwickelt sich natürlich Vorstellungen von Grauen, aber auch von dem, was Menschen antun können. Und das ist das Mitteilenswerte, denke ich. Du musst es nicht unbedingt physisch selber erleben oder auf Flucht sein oder im Krieg sein, um die Präsenz von dem zu spüren. Und dieser schmerzhafte Kontrast zwischen dem Frieden, Gott sei Dank, und dem Idyll, was Menschen mit Anstrengung errichten, und auf der anderen Seite dem, was drohend um diese Insel der Glückseligen wahrgenommen wird, dieser schmerzhafte Kontrast, ja, ist eben auch eine hohe Spannung, ja. Es gibt das nicht, dass alles Friede, Freundschaft, Eierkuchen ist. Und dieses Vorbereiten von Verbrechen hat mich eben bei dieser anonymen, fremden Gestalt in dem Roman interessiert. Tja. Mehr als das mögliche Verbrechen selber.
Laut Roman war es ja auch so, dass sie sich tatsächlich auch verfolgt fühlten von einem Zwerg, der ihnen hier und da im Treppenhaus oder wo auch immer begegnet ist.
Dieser Zwerg ist in der Tat ein Traum, der mich immer wieder verfolgt hat, nachts, dem ich mich ausgeliefert fühlte, der sich auch wiederholte über Jahre. Ein kleiner Zwerg rennt hinter mir die Treppe hoch und ich verstecke mich unterm Bett, nachdem ich merke, ich kann keine der Türen schließen. Im letzten Moment lasse ich immer die Klinke los und renne weiter und irgendwann steht er vor dem Bett und jetzt beugt er sich zu mir herunter und gleich wird er mich ansehen und unsere Blicke treffen sich und unmittelbar vorher, bevor sein Gesicht auftaucht, ich weiß, er will Böses tun, wache ich auf. Ich zwinge mich sozusagen im Traum aufzuwachen. Wach auf, jetzt wach auf, schnell, du musst aufwachen, sonst ist es um dich geschehen. Und diesen Traum setze ich an einer bestimmten Stelle in den Roman. Dieser Traum, den träume ich nicht mehr, Gott sei Dank. Aber das ist für mich total faszinierend.
Warum? Haben Sie denn herausgefunden, für was dieser Zwerg stand?
Nein, keine Ahnung. Ich finde es spannend, dass wir Dinge träumen können, die uns überraschen. Ja, von denen wir nicht wissen, wo sie herkommen und was sie bedeuten. Und trotzdem sind sie da. Also es ist ja in uns, was uns dermaßen überraschen kann.
Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung. Axel wird größer und größer, macht das Abitur, hält die Rede als Klassensprecher. Ja. Und dann ging es an die Uni nach Kiel. Literatur und Philosophie haben Sie zunächst studiert. Mhm. Und da begegnen Sie keinem geringeren als Gerd Fröbe, der war an der Uni in Kiel. Was hat er da gemacht?
Ja, der hat einen Abend gemacht, der hieß Morgenstern am Abend und in der zweiten Hälfte gespielte Memoiren. Und ich glaube, 1976 kam er mit diesem Programm tatsächlich nach Kiel in einen kleinen Raum und ich hatte mich gelangweilt ein bisschen vom Studium, auch gemeldet für so eine Theater-AG und war eingeteilt beim Licht und hatte also die Möglichkeit, ihn am Abend neben dem Scheinwerfer stehend zu beobachten.
Ja, und dann kam es zum Gespräch, denn ich glaube, Sie wussten da schon, dass Sie Schauspieler werden wollen, haben sich nur nicht so richtig getraut.
Ganz genau, ich träumte davon. Ich träumte davon und die Norddeutschen haben dann ja viele Formulierungen der Entmutigung. Ach Gott, also auf dich haben sie doch gerade gewartet, nicht? Was hat er für Rosinen im Sack hier?
Das sagt man in ganz Deutschland, Herr Milberg.
Und so weiter. Wirklich? Ich dachte immer, im Süden sagen sie, auf geht's.
Nein.
Das pockst schon. Also ich habe mich wirklich nicht getraut. Mhm. Es war auch alles wahnsinnig weit weg von Kiel. Mhm. Schauspielschule, Theater, Film, Fernsehen, Medien. Heute ist es ja ganz schwer, ihnen zu entkommen. Und damals,
ja, aber damals war ja München das Zentrum von alledem. Ne?
Absolut. Ja. Und selbst Hamburg wäre mir zu nahe dran gewesen an Kiel. Und ich musste wirklich weg. Aber bevor es dazu kam, klopfte ich eben jetzt oder nie an die Garderobentür in der Pause und stand Gerd Fröbe gegenüber und habe gesagt, Entschuldigung, ich weiß, ich störe Sie furchtbar, aber ich darf Sie mal etwas fragen. Ich würde so gerne Schauspieler werden. Was meinen Sie dazu? Und so, und dann hatte er eben tatsächlich fast die ganze Zeit seiner Pause, 15, 20 Minuten, sich mit mir unterhalten und hat gesagt, also wenn Sie das wirklich wollen, junger Mann, dann schaffen Sie das auch, es muss leidenschaftlich, müssen Sie es leidenschaftlich sein. Und ich hörte mir das alles an und dann schrieb er mir eben am Ende seine Telefonnummer, seine private im Haus in Icking, auf die Abschminkserviette, die auf seinem Schminktisch lag.
Haben Sie die noch?
Die habe ich noch. Mit so einem dicken Filzstift, mit dem man eben die Autogrammkarten vorne...
Das ist eine echte Antiquität.
Ja. Also über 40 Jahre alt. Ich habe dort nie angerufen später. Ich bin ihm tatsächlich zufällig nochmal in München über den Weg gelaufen. Inzwischen war ich erfolgreich auf der Schauspielschule gewesen und dann am Theater engagiert in München. Ich habe ihn dann in Ruhe gelassen. Er war im Gespräch mit einem Kollegen, Axel von Ambesser. Ich dachte, was soll ich ihm jetzt sagen? Heute würde ich vielleicht sagen, vielen Dank. Sie haben mir tatsächlich irgendwie Mut gemacht. Ja. Und es ist gut gegangen.
Ja, der Mut ging ja so weit, dass Sie sich beworben hatten, nachdem Sie erst nochmal in München Ihr Studium fortgesetzt hatten, Theaterwissenschaften, und sich dann an der Otto-Falkenberg-Schule beworben hatten. Hat das denn gleich geklappt? Sind Sie gleich angenommen worden?
Ja, ich habe mich einmal an einer Schauspielschule beworben und ich hatte wirklich das Glück, so bescheuert gewesen zu sein an diesem Tag oder so somnambul, anders kann ich es mir nicht erklären, dass die eben sagten, der ist so eigenartig, oh Gott, ja, wir müssen den nehmen, wir probieren es mal mit ihm aus. Ja. So hat es auch der Leiter der Schauspielschule damals, der Ehemann von Conny Frobös, Helmut Matiersek, mir gegenüber ein halbes Jahr nach der Aufnahmeprüfung gesagt. Mhm. Sie waren, Herr Milberg, unmöglich, aber wir mussten sie nehmen. Ja, und so fing das an. Gott sei Dank wurde ich genommen. Ich hätte eine zweite Prüfung nicht gemacht.
Habe ich fast vermutet,
woanders mich nicht nochmal beworben, sondern hätte gedacht, okay, Quatsch, war ja auch Unsinn. Ja, ich habe auch gar nicht die Nerven und auch nicht das Selbstvertrauen, jetzt 20 weitere Neins mir abzuholen und dann beim 21. Mal, was heute ganz selbstverständlich ist, schaffe ich es dann und bin dann Schauspieler. Die Nerven hatte ich nicht.
Gibt's einer Ihrer vier Söhne, der in die gleiche Richtung will?
Vielleicht der Jüngste, aber es sieht nicht danach aus im Moment. Ich hoffe nicht, dass ich ein so abschreckendes Beispiel bin. Aber
würden Sie ihm raten, abraten?
Ich würde wahrscheinlich das sagen wie Fröbe, ja, dass ich sage, wenn du es wirklich willst, probier es aus. Es gibt ja diese Sicherheit, ich muss es ausprobieren in meinem Leben, sonst werde ich mein Leben lang mir später Vorwürfe machen, es nicht ausprobiert zu haben. Mhm. Und dann bitte ausprobieren.
Das ist ein schönes Schlusswort. Axel Milberg war heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und ja, es ging ja dann weiter nach der Schauspielschule. 17 Jahre lang Engagement an den Kammerspielen in München und seitdem als Fernsehschauspieler und besonders als Tatortkommissar Klaus Borowski einem größeren Publikum bekannt. Ihr Debütroman Düsternbrook ist erschienen im Pieper Verlag. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Axel Milberg. Eine Musik haben wir noch. Father and Son von Cat Stevens, oder heute heißt er ja Yusuf Islam. Was hat es damit auf sich?
Wir haben vier Söhne und Father and Son ist ja beides. Das heißt, es singt der Vater und es singt der Sohn. Mit einer kleinen Stimmveränderung gelingt es Cat Stevens, Yusuf Islam, beide ins Gespräch miteinander zu bringen. Und das finde ich ungeheuer anrührend. Und in der Einfachheit von dem, was er seinem Sohn mitgibt und dem angedeuteten Zorn des Sohnes. Das ist ganz toll. Also ich höre es wahnsinnig gerne und immer wieder. Und es ist eines dieser Lieder, die einen durchs Leben begleiten.
Vielen Dank, Axel Milberg.
Ich danke.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.